DW Menschen und Märkte.
Der Mittelstand in Deutschland warnt, die hohen Energiepreise könnten zu einer Wirtschaftskrise führen. Außerdem nichts für schwache Nerven, Aktien von Impfstoffherstellern und Europa und die Plastikforschung. Rund ein Drittel der Patente für alternative Kunststoffe stammen von hier. Das und mehr sind die Themen in Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der DW. Ich bin Nicolas Martin, herzlich willkommen. Ende der Woche findet in Brüssel ein EU-Gipfel statt. Eines der Themen dort werden auch die gestiegenen Energiepreise sein. Schon vor einem Monat hatten Gewerkschaften gewarnt, dass sich knapp 3 Millionen Menschen in Europa in diesem Winter nicht leisten könnten, ihre Wohnung zu heizen. Nun kommen die Rufe nach mehr politischer Steuerung auch aus dem Mittelstand in Deutschland. Sie warnen vor einer Wirtschaftskrise, wenn sich die Energiepreise nicht wieder fangen. Kai Clement berichtet.
Ob nach Tschechien oder Österreich, die hohen Spritpreise hierzulande kurbeln inzwischen auf den sogenannten Tanktourismus wieder an. Für den Bundesverband Mittelständische Wirtschaft muss die Politik jetzt handeln. Sonst drohe die Corona-Krise durch eine Wirtschaftskrise abgelöst zu werden. Zitat: Aus Sicht des Mittelstandes sollte die Mineralölsteuer temporär gesenkt und die Pendlerpauschale spürbar erhöht werden. Das fordert Chefsvolkswirt Hans-Jürgen Völz. Denn die Preisexplosion belaste die Wirtschaft dermaßen, dass Arbeitsplätze, Wachstum und Wohlstand gefährdet sein, so Völz weiter gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Zuvor hatte auch schon noch Verkehrsminister Andreas Scheuer kurzfristig wirksame Gegenmaßnahmen angeregt. Sollten die Preise weiter anziehen, müsse man über Entlastungen nachdenken. Nach dem Diesel steht inzwischen auch der Benzinpreis vor einem Rekordhoch. Die Spritpreise steigen seit Monaten. Ein erheblicher Teil des Kraftstoffpreises sind Steuern und Abgaben. Bei Diesel sind das auf dem aktuellen Preisniveau etwa 25 Cent Mehrwertsteuer, gut 47 Cent Mineralölsteuer und 6 bis 8 Cent aus dem Kohlendioxidpreis.
Kai Clement berichtete. In Deutschland soll, wie bereits in vielen anderen Ländern, der nationale Notstand auslaufen. So will es noch Gesundheitsminister Jens Spahn. Demnach sei der Notstand, ausgerufen wegen der Corona-Pandemie, ab November nicht mehr nötig, weil genügend Menschen geimpft seien, so Spahn. Der Impfstoff hat in vielen Industrienationen einen Teil der Normalität zurückgebracht. Und wer schon früh in Aktien von Impfstoffherstellern investierte, der konnte durchaus ein gutes Geschäft machen. Oder aber auch Geld verlieren. Denn die Papiere sind nichts für schwache Nerven. Klaus-Rainer Jackisch berichtet.
Die Enttäuschung ist riesig. Nach monatelangen Hoffnungen musste das Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac vergangene Woche sein Scheitern einräumen. Der von ihm entwickelte Impfstoff gegen das Coronavirus ist weitgehend unwirksam. CureVac, an dem der Bund zu 17% beteiligt ist, zog seinen Zulassungsantrag bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA zurück und vernichtet jetzt den produzierten Stoff. Die Aktie, die seit dem Sommer vergangenen Jahres an der US-Technologiebörse Nasdaq gelistet ist, brach ein und steht weiter auf wackeligem Boden. Denn nun gibt es auch Spekulationen, der Milliardär und Mitbegründer von SAP, Dietmar Hopp, wolle sich zurückziehen. Er hält knapp die Hälfte des Kapitals an CureVac über eine Beteiligungsholding. Seit dem Höhepunkt hat das CureVac-Papier gut 2/3 eingebüßt, seit dem Börsengang gut 30%. Der Fall CureVac zeigt, wie riskant die Anlage in die Papiere von Impfstoffherstellern sein kann. Ihr Wohl und Wehe hängt ganz entscheidend von der Wirksamkeit des Produktes ab. Doch auch die Aktien der Unternehmen, die erfolgreich bei Covid-Impfstoffen sind, unterliegen starken Schwankungen. So rutschen etwa die Papiere von BioNTech und Moderna, die innerhalb eines Jahres Kurszuwächse von rund 200% verbucht haben, seit einigen Wochen deutlich ab. Experten verweisen auf zum Teil hohe Impfquoten in den westlichen Industriestaaten und auf eine abnehmende Bereitschaft der Bevölkerung, sich impfen zu lassen. Zwar sind die Auftragsbücher voll, auch weil Auffrischungsimpfungen geplant und teilweise schon durchgeführt werden, doch viele halten die Papiere für überbewertet und verweisen auf neue Entwicklungen, die den über Nacht zu Börsenstars gewordenen Firmen Probleme bereiten könnten. So forschen viele Konkurrenten an Medikamenten gegen das Coronavirus, die als Pille eingenommen werden. Der US-Pharma-Riese Merck legte in den vergangenen Tagen ermutigende Studien zu einer solchen Covid-Pille vor und hat bereits eine Notzulassung bei den US-Behörden beantragt. Die setzte die Aktien von BioNTech und Moderna unter Druck. Auch die Konkurrenten Pfizer, Roche und Atea arbeiten an ähnlichen Medikamenten. Doch es gibt auch andere Meinungen zur weiteren Kursentwicklung. Viele Analysten sehen gerade das Potenzial von BioNTech noch lange nicht ausgeschöpft. Sie verweisen darauf, dass die dort mitentwickelte mRNA-Technologie gegen das Coronavirus auch Grundlage für Arzneimittel gegen andere Krankheiten wie etwa Krebs von entscheidender Bedeutung werden könnte. Gerade BioNTech forscht sehr stark auf diesem Gebiet. Allerdings wird die Aktie des Mainzer Unternehmens auch immer wieder zum Spielball von Spekulanten und verbucht deshalb teilweise heftige Kursschwankungen. Für schwache Nerven sind die Papiere der Impfstoffhersteller daher nichts. Etwas stabiler zeigt sich da die Notierung von Johnson & Johnson, dem einzigen Hersteller, bei dem nur eine Impfdosis Schutz gegen das potenziell tödliche Coronavirus bietet. Zwar musste auch diese Aktie in jüngster Zeit federn lassen, nachdem immer wieder Zweifel an der Wirksamkeit des Impfstoffes geäußert wurden und eine Auffrischung mit einem mRNA-Impfstoff wie BioNTech oder Moderna empfohlen wird. Insgesamt weisen die Papiere aber weniger Schwankungen auf. Das liegt daran, dass das Traditionsunternehmen deutlich breiter aufgestellt ist. Neben der florierenden, aber eben auch schwankenden Pharmabranche produziert Johnson & Johnson auch viele Kosmetikprodukte, die immer ihre Käufer finden. In Deutschland vertreibt das Unternehmen unter anderem Cremes wie BB oder Pinaten, das Mundspülwasser Listerine oder die Sonnenschutzprodukte der Marke Pitzbuin.
Klaus-Rainer Jackisch berichtete. Das Europäische Patentamt arbeitet eher im Verborgenen. Allerdings knapp 6.400 Menschen arbeiten dort und damit gehört das Patentamt zu einer der größten Behörden in Europa. Behörde, das klingt erstmal etwas langweilig, aber am Patentamt geht es um die kleinen und die ganz großen Erfindungen. Und das Patentamt dokumentiert nicht nur Erfindungen und vor allem die Erfinder, sondern analysiert sie auch. So ist es nun geschehen bei einem wichtigen Zukunftsthema. Dabei geht es um Kunststoffe, also vor allem auch Plastik und wie man diese ersetzen kann. Das Patentamt hat sich dazu die großen globalen Trends im Zeitraum zwischen 2010 und 2019 angeschaut. Und ich bin jetzt verbunden mit Ilja Rudik, Ökonom beim Europäischen Patentamt. Hallo, Herr Rudik.
Hallo, Herr Martin.
Herr Rudik, ganz kurz, was macht denn eigentlich ein Ökonom beim Patentamt?
Unsere Rolle ist, Trends zu beobachten, den Leuten teilweise zu erklären, warum Patente wichtig sind und das meiste an Informationen aus Patenten rauszuholen. Denn wie Sie bereits gesagt haben, kann man anhand von Patenten Trends erkennen, Zukunftstrends. Denn ein Patent schützt eine Erfindung und deshalb zeigt es auch auf, woran Unternehmen arbeiten und was sie in der Zukunft auf den Markt bringen oder bereits auf den Markt gebracht haben.
Wir sprechen gleich über die Trends, die Sie herausgefunden haben, aber vorher noch mal ganz kurz in wenigen Worten, wie sind Sie bei dieser Analyse vorgegangen?
Das Wichtigste hier war natürlich die Expertise unserer Prüfer, die tag und täglich mit Erfindungen zu tun haben, diese anschauen, diese überprüfen, ob sie die Kriterien der Patentierung erfüllen. Aber dabei entwickeln sie auch die Expertise in dem Thema. Das heißt, die sehen, was die tagtäglichen Innovationen sind, die bei uns zum Patent angemeldet werden. Und wir haben die Experten gebeten, uns zu helfen, die Trends im Bereich von Kunststoffrecycling und bei Biokunststoffen, also alternativen Kunststoffen, aufzuzeigen.
Was sind die Ergebnisse? Wo wird denn am meisten getüftelt und erfunden und dann auch das Ganze als Patent angemeldet?
Die Studie zeigt klar, dass es zwei Regionen gibt, die sehr stark in diesem Bereich sind, was die Innovation angeht. Und zwar sind es die USA mit ungefähr 30% der hochwertigen Erfindungen, aber auch Europa mit auch 30%. Das heißt, diese zwei Regionen zusammen sind für 60% der Erfindungen im Bereich Kunststoffrecycling und Biokunststoffen verantwortlich.
Wenn wir jetzt mal auf die absoluten Zahlen schauen und auf Deutschland, Sie haben ja gesagt, in Europa sind 30% der globalen Erfindungen oder Patente geschehen. Wenn wir jetzt nochmal auf diesen Zeitraum gucken, 2010 bis 2019 und nur auf Deutschland, können Sie da sagen, wie viele Patente insgesamt angemeldet wurden?
Also Deutschland ist ein sehr starker Player in dem Bereich und Deutschland alleine ist für 8,2% der hochwertigen Erfindung verantwortlich. Nur ein paar Zahlen zu nennen, aus dem Kunststoffrecycling-Bereich sind es über 1.200 und aus dem Bereich der alternativen Kunststofftechnologien reden wir hier über 4.000 hochwertige Erfindungen, die aus Deutschland kommen.
In diesem Zeitraum von 9 Jahren.
Ganz genau.
Und kann man auch ableiten, welche Industrien besonders kreativ sind und besonders erfinderisch sind?
Nun, wie man sieht, sind viele Industrien involviert, aber was ich interessanter finde, ist, in welchen Industrien finden diese Innovationen Anwendung? Und zwar sehen wir, dass vor allem bei alternativen Plastiken die Anwendung in den Bereichen Gesundheitsindustrie Anwendung finden, aber auch bei Verpackungen oder in den Kosmetikbereichen.
Und wenn man jetzt an das große Thema Plastik denkt, über das ja alle sprechen, sehen Sie da Patente, die vielleicht eine große Veränderung bringen können, auch in Richtung einer Kreislaufwirtschaft, in die die EU ja eigentlich möchte?
Natürlich. Im Grunde wollten wir genau diesen Beitrag zur Kreislaufökonomie auch darstellen. Das heißt, einerseits wollten wir die Innovationen identifizieren, die zur Wiederverwertung führen, also Stichwort Recycling hier, aber auch schauen, dass man Kunststoffe wiederherstellen kann. Hier Stichwort biobasierte oder bioabbaubare Kunststoffe. Und gleichzeitig den Anteil von fossilen Energieträgern, wie zum Beispiel Erdöl, bei der Nutzung reduzieren.
Und haben Sie da auch ein konkretes Beispiel?
Ja, ich kann Ihnen zwei meiner Meinung nach sehr interessante Beispiele nennen. Und zwar zwei deutsche Unternehmen. Also eins ist zum Beispiel AM Silk. Das ist ein Spin-off von der TU München. Was die machen, die versuchen, den Anteil von fossilen Wertstoffen wie Erdöl zu reduzieren. Das heißt, die investieren in die künstliche Herstellung von Seide, um diese dann anstatt von Kunststoffen zu nutzen. Also das ist zum Beispiel ein Ansatz, um den Anteil von Kunststoffen aus Materialien mit Erdöl zum Beispiel zu reduzieren und zu ersetzen. Oder zum Beispiel Covestro, obwohl die Technologie noch nicht ganz ausgereift ist, aus seiner Kooperation mit der RTWH Aachen wissen wir, dass sie versuchen, CO2 in die Herstellung von Kunststoffen durch Polyole bereits einzusetzen und dadurch, zumindest das, was sie berichten, 20% der fossilen Rohstoffe durch CO2 zu ersetzen.
Dann sind Sie also optimistisch, dass man dieses Ziel erreichen kann, wenn Sie sich die Innovationskraft anschauen, die Sie analysiert haben.
Ich sagte immer, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Was wir bei den Patentanmeldungen sehen, ist, dass es sehr viele Innovationen in dem Bereich gibt. Natürlich liegt es dann auch an der Politik und auch da an der Gesellschaft, ob diese auch gewünscht sind und wie sehr man diese auch einsetzen will.
Ilja Rudik war das, Ökonom beim Europäischen Patentamt. Zu einem anderen Thema. Die Kryptowährung Bitcoin wird immer wieder totgesagt. So zuletzt Ende Juli, als die Digitalwährung in kürzester Zeit die Hälfte an Wert verlor. Nun steht der Kurs wieder bei 60.000 und damit kurz vor einem neuen Rekordhoch. Grund für den Anstieg ist auch, dass der Handel mit Bitcoin und Co. leichter wird, so zum Beispiel durch Bitcoin-Fonds. Die gibt es schon in ein paar Ländern, in den USA aber bisher nicht. Dort ist heute der erste Fonds an den Start gegangen. Peter Mücke berichtet.
Schon mehrfach hatte die US-Börsenaufsicht Bitcoin-Indexfonds gestoppt. Diesmal legte die SEC kein Veto ein, warnte aber Anleger, Risiken und Nutzen sorgfältig abzuwägen. Damit kann heute der erste an Bitcoin gekoppelte ETF in New York an den Start gehen. Solche Anlageangebote gibt es bereits in Kanada und Asien, nicht aber in den USA. Anbieter ProShares spricht von einem Meilenstein. Analysten sind etwas zurückhaltender. Das sei zwar ein Schritt vorwärts für Kryptowährungen, aber kein Wendepunkt, sagt Chris Weston vom Brokerhaus Pepperstone. Es liege noch eine Menge Regulierungsarbeit für diese relativ neue Anlageklasse vor den Behörden. Der börsengehandelte Indexfonds BITO investiert nicht direkt in Bitcoins, sondern in Termingeschäfte mit der Kryptowährung. Anleger können so von der Kursentwicklung des Bitcoin profitieren, ohne Bitcoins oder ein anderes Kryptowährungskonto zu besitzen. Die Aussicht auf den Start des ersten Indexfonds dieser Art in den USA hatte den Kurs des Bitcoin zuletzt in die Höhe getrieben. Erstmals seit April notierte die Kryptowährung wieder bei über $60.000.
Peter Mücke berichtete aus New York. Zum Schluss blicken wir in die Schweiz. Hier ist man unter anderem stolz auf den leckeren Käse aus dem Alpenland. Vor allem das Emmental verweist gerne auf seine Käsetradition. Ausgerechnet dort stellt die Firma New Roots nun einen Käse her, der vegan ist. Also ohne Kuhmilch, aber mit Käsegeschmack. Und das Konzept geht auf. Katrin Hondl über veganen Camembert und pflanzliches Käsefondue.
New Roots produziert vegane Käsealternativen. Denn die vermisste Firmengründer Freddy Hunziker, als er selbst vor 6 Jahren begann, sich nur noch pflanzlich zu ernähren.
Wir sind in der Schweiz, ein Traditionsland für Käse oder Kuhmilchkäse. Und es gibt kaum gesunde Alternativen. Alles, was auf dem Markt war, war irgendwie Stärke, Öl basiert, also schlechte Nährwerte, nicht wirklich gesund. Und dann hatten wir die Idee, hey, wir machen doch da eine Firma draus.
Eine Firma, die enorm schnell gewachsen ist, von 2 auf heute 28 Mitarbeitende. Um die 200.000 Stück verschiedener Käsesorten werden jeden Monat in der brandneuen Fabrik produziert. Allerdings darf der Käse nicht Käse heißen, weil er nicht mit Tiermilch hergestellt wird, sondern mit Milch aus Cashewnüssen. Ansonsten aber läuft es ganz ähnlich wie in traditionellen Käsereien, erklärt Verena Loser, verantwortlich für Forschung und Produktentwicklung.
Unser Ansatz ist ja wirklich nah beim traditionellen Käsemachen zu sein. Unsere Produkte sind fermentiert, also es ist eine traditionelle Milchsäuregärung.
Verkaufsschlager im veganen Käsesortiment ist der Soft White, der einem echten Camembert nahe kommen soll. Was einen echten Camembert-Liebhaber allerdings nicht völlig überzeugt. Ein englischer Name sei schon mal kein gutes Zeichen für einen Käse, meint der französische Skeptiker, der aber schon anerkennt, dass die vegane Camembert-Alternative durchaus Käsequalitäten besitzt.
Donc je viens de le goûter.
Ich habe ihn probiert. Von außen sieht er ähnlich aus, aber er riecht völlig anders. Erinnert eher an einen französischen Rombol-Käse mit Nüssen. Aber warum muss überhaupt pflanzlicher Käseersatz so schmecken wie Käse aus Tiermilch?
Weil einfach die Konsumentinnen und Konsumenten wissen müssen, wie sie mit diesem Produkt umgehen sollen. Und das wissen sie für Milchprodukte. Und entsprechend wissen sie es auch für vegane Milchprodukte. Und wenn man aber mit einem komplett neuen pflanzlichen Produkt kommt, dann wissen die Leute einfach nicht, zu was esse ich das.
Der Erfolg gibt der veganen Käserei recht. 90% der Produktion wird derzeit in der Schweiz verkauft, in Bioläden und bei den großen Supermarktketten Migros und Coop. Aber auch das Exportgeschäft wächst, sagt Freddy Hunziker.
Vor allem in Deutschland eine große Community, die Interesse haben an solchen Produkten.
Eine wachsende Community vegan lebender Menschen, von denen viele mit dem Verzicht auf tierisches Essen auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten wollen. Nur ist veganer Käse, der mit Cashewkernen aus Vietnam und Burkina Faso hergestellt wird, tatsächlich klimaschonender als der Käse von der Kuh zu Hause im Emmental?
Wenn man das so auf ersten Anhieb anschaut, denkt man, das ist eine Klimakatastrophe.
Gibt Freddy Hunziker zu, rechnet aber gleich vor, dass allein die 1,3 Millionen Tonnen Futtermittelimporte in der Schweiz einen enormen CO2-Fußabdruck hinterließen.
Und hier sind wir mit unserer CO2-Bilanz natürlich viel, viel tiefer, weil wir halt kein Methan verursachen, keine Gülle, oder wir brauchen auch nicht irgendwie 6.000 Liter Wasser wie bei einem kuhmilchbasierten Käse für ein Kilogramm Endprodukt. Und deshalb ist eigentlich unser Produkt am Ende nachhaltiger als ein lokales Kuhmilchprodukt.
Und den lokalen Milchprodukten macht die Firma New Roots jetzt auch mit einem Schweizer Klassiker Konkurrenz. Neu im Sortiment ist eine pflanzliche Alternative fürs Käsefondue.
Katrin Hondel berichtete. Damit endet Menschen und Märkte, der Wirtschaftspodcast der DW. Die Technik hatte Christoph Grove, ich bin Nicolas Martin und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.
Das war ein Podcast der DW.